Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer Sendung Eisberg voraus. Im 9. Teil sind wir jetzt angekommen und wir hatten ja versprochen, dass wir dieses Mal ein besonderes Thema machen, nämlich wir wollten endlich mal die Fragen beantworten, die zu uns kamen. Beziehungsweise wenn wir sagen, wir werden die Fragen beantworten, wir wollen sie zumindest diskutieren. Also es kommen immer wieder interessante Fragen von euch, dafür erstmal herzlichen Dank. Und wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns einfach per E-Mail auf fragen@amazing-discoveries.org. Das wird hier unten auch nochmal eingeblendet. Wenn ihr uns da Fragen hinschickt, da freuen wir uns immer drüber. Und dann wollen wir versuchen, entweder in der laufenden Sendung die zu beantworten oder aber sozusagen dann wie jetzt so ein Sonderthema zu haben, dass wir darüber sprechen können. Nun, heute ist so ein Sonderthema. Wir werden uns heute mit 4 Dingen beschäftigen, die wir bekommen haben. Mindestens 4. Gucken, wie viel wir schaffen. Ich vermute 4. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich den Olaf Schröer, der heute wieder dabei ist und mich. Danke Olaf, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, dass du wieder bei uns bist. Das ist ja immer ganz spannend, die Zuschauer fragen. Ich freue mich immer drüber. Und heute haben wir ein paar interessante, also zumindest die ersten paar. Es geht zum Beispiel über Bilder von Jesus, wenn wir heute sprechen. Wir werden über die ACK sprechen. Wenn wir schaffen, gucken wir uns noch Daniels 12. Kapitel an. Und vielleicht noch über den 10. und mal gucken, wie weit wir kommen. Das sind so Fragen, die kamen. Darüber wollen wir gerne sprechen. Und wenn wir sozusagen, ich würde sagen, wir gehen in der Reihenfolge durch, oder?
Jawohl.
Sehr gut. Also es ging los mit den Bildern von Jesus. Da wurde uns aus Bochum haben wir ein Schreiben bekommen. Ich lese mal eben vor, du weißt, worum es geht. Es heißt hier, warum werden in einigen Vorträgen von Walter Veit, Olaf Schröer, Ronny Schreiber, wenn Bibeltexte von Jesus Christus mit einem Bild von Jesus dargestellt. Es heißt doch in dem ersten Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch ein Gleichnis machen. Wenn gläubige Christen, Klammern Katholiken, das sehen, dann sagen sie doch, oh schau her, die haben doch auch Bilder von Jesus wie wir. Ich selbst war als Kind Katholik und habe solche Bilder etwas verehrt, bis ich das erste Gebot erkannt habe, dass man solche Bilder nicht machen sollte. Warum stellt ihr solche Bilder ins Internet? Gottes Segen wünsche ich euch und bleibt gesund. Ich würde mich auf Antwort freuen. Das kommt aus Bochum. Voll lieb. Vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Dass wir, wollen wir darauf eingehen? Nun, wie ist das mit den Bildern?
Ja, also diese Frage habe ich schon öfter gestellt bekommen.
Ich auch.
Richtig, denn es ist, wenn man so mit Präsentationen arbeitet, früher war das weniger so, ja. Da hat man nur gesprochen oder vielleicht mal mit Overhead-Folie mal und da gab es auch nicht richtig Bilder. Aber jetzt, wo man Präsentationen hat, natürlich hat man da manchmal Bilder dabei von Jesus oder auch von biblischen Personen oder sonst etwas. Und da ist natürlich eine berechtigte Frage, in der Bibel, in den 10 Geboten steht etwas drin gegen Bilder. Und von daher, wie ist das jetzt? Darf man solche Bilder verwenden? Und für mich geht die Frage noch einen Schritt weiter. Das geht ja nicht nur um Präsentationen oder im Internet irgendwas auch darzustellen, sondern was ist mit Kinderbibeln? Ja? Wir sind alle mit Kinderbibeln groß geworden. Ich erinnere mich noch an diese 10er-Serie Menschen in Gottes Hand, diese blauen. Mhm. Und da sind so wunderschöne Bilder drin von allen möglichen Begebenheiten der Bibel und natürlich auch von Jesus. Ja? Und ist das erlaubt, solche Kinderbibeln überhaupt mit Bildern rauszubringen?
Wie käme man überhaupt darauf? Ich meine, unser Zuschauer hat ja geschrieben, er verstößt gegen das erste Gebot. Ich glaube, er hat sich vertippt.
Ja.
Er meint wahrscheinlich das zweite Gebot.
Deswegen lesen wir es am besten. Am besten ist, wenn man das sich genau anschaut, um dann da Antworten drauf zu geben. Ja? Mhm. Natürlich, das erste Gebot spricht nicht über die Bilder. Das erste Gebot spricht, dass wir keine anderen Götter haben sollen. Ja? Wir lesen das mal in 2. Mose 20, in Vers 2 und 3. Da finden wir das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist natürlich erstmal, dass Gott sich vorstellt im ersten Gebot und dass wir keine anderen Götter haben sollen. Das heißt, es gibt auch andere Götter. Damals gab es natürlich andere Götter, angefangen von Baal und Astarte und was es auch alles gab. Und heute gibt es auch natürlich auch Götter, die Menschen haben. Alles, was man über Gott stellt, von seiner Wertigkeit, ist hier gemeint, dass man das nicht tun sollte. Das zweite Gebot, das spricht von Bildern. Und das ist in Verse 4 bis 6. Und ich denke, dass er das ja auch meint.
Ach, das ist bestimmt, ich glaube, in der katholischen Bibel ist das zusammengefasst.
Ja, nee, richtig.
Das ist im Katechismus, glaube ich.
Es ist so, dass in der katholischen, da haben sie das zweite Gebot da gestrichen.
Genau, das ist raus und das wird immer gesagt, das gehört
irgendwie zum ersten. Richtig, und in der katholischen ist das erste Gebot, geht dann sozusagen von Vers 2 bis Vers 6, ja. Mhm. Und das Namensbrauchen ist ein zweite Gebot. Und natürlich haben wir 9 Gebote, ja. Aber ja, genau. Da haben sie das 10. Gebot wieder geteilt, damit es dann wieder 10 sind.
Haben sie die Frau rausgenommen.
Deswegen ist das nach katholischem Verständnis das erste Gebot. Aber nach dem biblischen ist es eindeutig ein neues Thema. Also man kann eindeutig sehen, dass zwischen Vers 3 und Vers 4 ein neues Gebot beginnt. Und von daher Vers 4 bis 6 das zweite Gebot darstellt.
Mhm. Genau, kennen wir auch von unseren Pionieren, die deutlich sagen, das vierte ist das Sabbatgebot. Ja. Und dann
eigentlich auch alle Reformatoren haben das so, so gesehen. Ja. Gut, dann heißt es, Verse 4 bis 6, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ich habe festgestellt, dass die meisten, die dieses Gebot nur mal gelesen haben oder so aus dem Hörensagen noch kennen, eine falsche Vorstellung davon haben. Mhm. Die haben eine Vorstellung davon, dass man denkt, wir dürfen kein Bild von Gott oder von Jesus haben. Mhm. Das ist damit gemeint. Aber das steht ja gar nicht drin.
Ich glaube, das geht so ein bisschen drauf zurück. Also wenn wir uns an biblische Geschichten erinnern, wo solche Bilder gemacht worden sind. Also vielleicht, also wir wissen zum Beispiel, dass damals Israel in der Wüste sich ein Bild gemacht hat. Also ein Bild, von dem sie gesagt haben, das ist unser Gott. Oder genau,
das goldene Kalb.
Eure Götter, das goldene Kalb zum Beispiel. Mhm. Auch später wissen wir das ja von Jerobeam.
Genau.
Also der hat ja damals... Richtig. Eigentlich zwei, eins in Bethel im Süden und eins in Dan aufrichten lassen.
Genau, richtig. Deswegen, hier steht auch nicht drin, Vers 4 sagt, also Vers 4 ist erstmal, du sollst nicht tun. Ja? Hier steht nicht, du sollst dir kein Bild von einem Gott machen, steht da nicht. Hier steht nicht, du sollst dir kein Bild von einem Gott machen. Ja? Nein, sondern hier steht, du sollst dir kein Bild, kein Abbild machen, noch irgendein Gleichnis, das ist auch Abbild, ja? Oder wie wir heute sagen, Fotografie oder gemaltes Bild oder irgendwas, ja. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Punkt.
Das würde zum Beispiel die Blumen mit einschließen.
Das bedeutet, wenn man das jetzt erstmal so stehen lassen würde, bis hierher, hier steht nichts von Gott, hier steht nichts von Verehren, hier steht nichts, sondern hier steht nur, du sollst dir kein Bild machen. Du sollst dir kein Abbild machen, keine Fotografie machen. Mhm. Das würde bedeuten, wir dürfen keine Fotografien mehr haben, wir dürfen keine Urlaubsbilder mehr machen, wir dürfen keine Bilder malen, wir dürfen keine gemalten Bilder an den Wänden hängen haben. Wir dürften nichts in diese Richtung, natürlich ist das so nicht gemeint. Mhm. Wenn es ja nichts Verkehrtes, wenn man irgendwo ein Bild hat, wir dürfen auch nicht mal einen Globus hier haben, ja, der hier schön daneben steht, ja, beleuchtet ist. Das ist auch ein Abbild dieser Erde, wenn wir davon ausgehen, sie ist ja rund, wie wir es auch glauben. Ja. Aber das heißt, natürlich dürfen wir solche Abbilder haben. Mhm. Und auch Fotografien haben. Deswegen geht es in Vers 5 weiter. Und das, was hier in Vers 5 steht, bedeutet jetzt, heißt jetzt, betet sie nicht an und dient ihnen nicht. Eigentlich müsste man hier eigentlich übersetzen, wenn man das wörtlich nimmt vom Hebräischen, du sollst ein Gebildnis machen und so weiter, weil du sie nicht, oder indem du sie nicht anbetest und ihnen nicht dienst.
Ah, okay, das ist sehr deutlich.
Das heißt also mit anderen Worten, das Bild an sich dürfen wir schon machen, aber nicht Bilder machen, um ihnen zu dienen oder um sie anzubeten. Ja? Übrigens ist interessant, dass hier extra beide steht. Ja? Weder Anbetung noch ihnen dienen. Anbetung würde bedeuten, dass ich glaube, dass dieses Bild Gott repräsentiert, denn ich normalerweise bete immer nur Gott an, nichts anderes. Mhm. Alles andere wird nicht angebetet. Ja? Und wenn ein Bild... ein Statue oder auch ein gemaltes Bild oder eine Fotografie, in meinen Augen Gott repräsentiert, dann neige ich dazu, das anzubeten, direkt anzubeten. Ja? Und ihnen zu dienen würde nur bedeuten, dass ich es verehre. Mhm. Dass ich glaube, zum Beispiel, wie manche glauben, Ikonen, ja, die haben eine besondere Kraft. Ja? Wenn ich die in der Tasche habe, dann werde ich nicht krank.
Oder diese Bilder, die wir oft in der orthodoxen Kirche sehen.
Gerade in der orthodoxen Kirche, die Ikonen, ja, die sind sehr häufig. Ja? Oder auch andere, auch die Katholiken sagen offiziell, naja, wir beten ja die Bilder nicht an. Sondern wir beten ja eigentlich den Heiligen an, der dahinter steht, ja, für den das Bild steht, oder Gott, für den das Bild steht. Aber es ist ein Dienen, es ist ein Verehren. Und auch schon dieses Verehren ist hier auch schon ausgeschlossen. Ja. Ja? Genau. Also von daher, hier steht also nicht, du darfst ja überhaupt kein Bild von Gott machen, sondern du darfst ja kein Bild von irgendetwas machen auf dieser Erde, um sie nicht anzubeten. Mhm. Das heißt in anderen Worten, dass wir uns nicht... das ist natürlich erstmal wörtlich gemeint, dass wir nicht einen Gegenstand verehren sollen. Warum? Weil der Mensch ist immer dazu geneigt, das, was er verehrt, zu sehen. Wir sind sehr visuell veranlagt. Und deswegen ist Israel, ist aus Israel, ist von Ägypten rausgeführt worden von Gott. Und sie haben Gott ja nicht gesehen. Sie haben seine Taten gesehen. Durch das Rote Meer, die Plagen haben sie gesehen.
Sie haben die Wolke gesehen,
auch die Wolke Feuersäule, gesehen, richtig. Die Feuersäule, die Wolkensäule, ja. Und auch, dass er das Rote Meer geteilt hat und das Manna haben sie gesehen, ja, und alles Mögliche, ja. Mhm. Aber ihn selbst nicht. Ja. Und dann war Mose auf dem Berg und als sie das goldene Kalb gemacht haben, haben sie nicht das erste Gebot übertreten. Also sie haben nicht gesagt, das goldene Kalb ist jetzt neuer Gott, den wir jetzt haben. Nein, sie haben gesagt, Israel, das ist dein Gott, Yahweh.
Das ist sehr interessant, ne? Dass sie genau gesagt haben, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten.
Richtig,
also die haben wirklich sogar Plural, also wie Elohim am Anfang.
Richtig, Elohim, genau. Das heißt, dass sie hier ihren Gott, den sie jetzt erlebt haben, einfach nur bildlich darstellen wollten. Mhm. Das hat Gott gesagt, nein, das dürfen wir nicht. Ja? Natürlich ist das einmal wörtlich gemeint. Deswegen sollten wir übrigens auch in unseren Kapellen, in unseren Gottesdiensträumen, sollten wir keine Bilder hängen haben. Weil wenn man da ein Bild hängen hat, dann könnte man dazu geneigt sein, wenn man sich niederkniet zum Gebet, dass man anfängt, diese Bilder zu verehren. Mhm. Deswegen ist es schon ein Schutz davor, dass man gar keine erst aufhängt, um nicht die Bilder zu verehren.
Ja? Okay, das ist mehr so ein guter Rat als ein Stein.
Richtig, gemeint, ganz genau.
Ja? Aber ich denke, was wir, also ich versuche gerade zu überlegen, wir hatten also, wir sprechen von Israel in der Wüste und die hatten da dieses goldene Kalb. Genau. Später sehen wir das von Jerobeam nochmal aufgebaut.
Genau.
Aber wir wissen doch auch, dass zum Beispiel Salomo, als er den Tempel gebaut hat, da stand ja das große goldene Becken auf 12 Rindern.
Genau.
Da wurden ja Bilder gemacht,
richtig,
von dem, was auf Erden ist.
Ganz genau.
Oder
ja,
im richtig. Heiligtum drin, sogar im Allerheiligsten, da waren Bilder von Cherubim.
Hier von zwei Engeln, ganz genau. Richtig. Und von daher, wenn man das nur Vers 4 nehmen würde, dann würde man sagen, hätte man nicht machen dürfen. Ja? Aber erstens waren diese Bilder von den Engeln auch nicht sichtbar im Allerheiligsten. Da hat niemand gesehen.
Die waren hinten.
Konnte also auch niemand verehren. Ja? Und natürlich, und die Ochsen, da wo das Wasser drauf war, Wasserbecken, das waren Darstellungen von Tieren. Und sicherlich hat man die auch nicht verehrt. Ja? Also es war nicht verboten. Mhm. Ne? Also man sollte nur nicht Bilder machen, um sie nicht anzubeten. Und zweitens ist die Bedeutung, natürlich geht ein Schritt darüber hinaus. Es gibt auch viele, die sich Bilder am Kopf machen. Ja, eigene Bilder von Gott im Kopf machen und das anfangen zu verehren. Das heißt, sie beten nicht Gott so an, wie er wirklich ist, sondern wie sie meinen, wie er sein sollte, nach ihrer Meinung.
Das ist eine interessante Auslegung, interessante Überlegung.
Ich denke, man kann jedes Gebot, denn wenn wir uns die Bergpredigt anschauen, dann hat Jesus ja nicht nur das Gebot wörtlich immer genommen, zum Beispiel das Gebot Ehebruch, hat er gesagt, nein, das fängt schon an, wenn du in Gedanken die Ehe brichst. Also mit anderen Worten, er hat auch den Sinn dahinter aufgezeigt. Und der Sinn ist sicherlich auch, dass Gott sagt, dass wir nicht eigene Bilder von Gott anbeten sollen. Mit anderen Worten, nimm Gott so an, wie er wirklich ist, wie er sich offenbart in der Bibel. Mhm. Ja, das ist das, dass wir neigen dazu, dass alles, was in unser Weltbild, in unser Gottesbild hineinpasst, dass wir das annehmen. Und alles, was da vielleicht, wenn wir irgendwas lesen in der Bibel, das passt nicht da rein, dass wir es einfach ignorieren und überlesen und wieder vergessen. Ja? Mhm. Sondern dass wir, wenn wir die Bibel lesen, dass wir uns immer fragen, Gott, wer bist du? Wie bist du? Wie offenbarst du dich mir? Ja? Dass wir Gott immer besser kennen. Denn das Hauptproblem, wenn Christen mit ihrem Christsein, mit ihrem Glauben Probleme haben, ist meistens, dass sie ein falsches Bild von Gott haben. Entweder ist Gott zu streng, der immer nur guckt, wo sündige ich wieder, und dann hat er wieder eine Fliegenpatsche, wo er wieder hier und da wieder, ja, irgendwo uns straft, weil wir gesündigt haben, ja, und immer nur, was ist die Folge? Wenn sie vielleicht einen Autounfall gehabt haben, sagen sie, ach, ich muss heute Morgen gesündigt haben, dass Gott mich jetzt so gestraft hat. Also in anderen Worten, sie tun gleich jedes Missgeschick, was vielleicht auch zufällig da sein kann, oder vielleicht auch auf meine Tollpatschigkeit oder irgendwas, ja. Oder auch vielleicht auch viele andere Leute sein kann, ja. Bei Autounfall kann auch mit der anderen mir Schuld gehabt haben, mir reingefahren sein. Aber dass sie das gleich immer auf ihre eigene Sünde beziehen und sagen, Gott hat mich gestraft, weil, ja, und das hängt von ihrem Gottesbild ab.
Das wollte gerade sagen, das Bild, das ich von Gott habe, das nimmt einen ganz starken Einfluss auf mein Leben.
Richtig, ja.
Also ich könnte den ganzen Tag mit einem hängenden Kopf rumlaufen, richtig, und ich sage, Gott wird Blitze vom Himmel schicken, wenn ich auch nur irgendwie einen bösen Gedanken habe.
Genau. Und auf der anderen Seite sieht man dann auch, dass manche Christen Gott nur als liebenden Gott sehen, als den nahen Gott. Und dann fangen sie an zu leben, wie sie selber wollen. Ne? Sagen, ja, wie ich lebe, ist ihnen eigentlich egal, die kümmern sich gar nicht drum. Ja? Der lässt sowieso alles durchgehen, ja? Und überall ein Auge zu. Ne? Und dann entsprechend leben sie dann auch, ne? und führen Leben wie Menschen, die ohne Gott leben im Endeffekt. Ne?
Ja.
Und von daher, mein Bild, was ich von Gott habe, ist ganz, ganz entscheidend. Ja? Deswegen, aber das, ich glaube, jeder von uns, oder andersrum gesagt, keiner von uns hat ein Gottesbild so, wie er wirklich ist. selbst in der Ewigkeit werden wir Gott immer besser kennenlernen und immer näher.
Das ist fantastisch. Ja. Ellen White sagt, dass wir im Himmelreich, wir werden immer noch seinen Charakter studieren, richtig, ihn näher kennenlernen. Genau. Und sie schreibt, umso mehr wir von Gott verstehen, umso mehr nimmt unsere Freude, unser Glück, richtig, zu.
Ganz
und
genau.
Das bis in Ewigkeit.
Und das ist übrigens auch der Sinn des Lebens gewesen, warum Gott Adam und Eva geschaffen hat, Gott zu erkennen. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, das ist das ewige Leben, dass du dich, der allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt also in anderen Worten, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gott zu erkennen, wie er ist, vor allen Dingen sein Charakter. Das ist wichtiger als wie er jetzt aussieht, ja, und ob jetzt das wirklich drei Personen sind, die man jetzt sieht oder nicht, ja, sondern sein Charakter zu erkennen. Ja, und das ist das Entscheidende, dass wir also Gott, uns kein eigenes Bild von Gott machen, sondern dass wir Gott so annehmen, wie er ist, und Gott so zu uns reden lassen, wie er sich uns offenbart. Deswegen werden wir, je mehr wir die Bibel lesen, desto mehr werden wir automatisch geprägt werden von der richtigen Sicht über Gott und von Gott.
Und es ist schön, oder? Umso mehr wir von Gott verstehen, ich meine, die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Ja. Umso mehr wir da hineinkommen, umso mehr lernen wir die Liebe Gottes auch kennen. Und das bringt uns wiederum Freude ins Herz.
Richtig.
Und auch Frieden, Ruhe.
Ja, ja. Natürlich ist es jetzt Folgendes. Von Gott selbst, Gott Vater oder von der göttlichen Gestalt, können und dürfen und sollen wir kein Bild machen.
Es gibt diese eine Idee, ich war im Buch Daniel, wo es heißt, er kam zu dem, der uralt war. Er saß da auf dem Thron,
war, selbst das war weißes Haar.
Genau, aber da ist sozusagen die Vorstellung her von dem Vater, dieser der uralt ist.
Genau, richtig, genau. Ja. Also ich denke, Daniel hat Gott Vater selbst nicht gesehen, sonst in der Schrift heißt es, niemand kann leben, der Gott sieht. Ja. Aber natürlich, Jesus war Mensch. Und die menschliche Natur Jesu, er war sicherlich Mensch. Zum Glück gab es damals noch keine Fotografie. Ja, sonst, ich denke, wenn wir eine Fotografie von Jesus hätten, oder auch kein Maler, der das gemalt hat, ja, warum hat Gott das nicht zugelassen? Warum? Weil er wusste, wenn wir das hätten, was würde das heute für einen Missbrauch
so
geben?
So Turiner Grabtuch und so.
Richtig, richtig.
Aber es gibt doch dieses, ich weiß nicht, wo das steht, vielleicht weißt du das, vielleicht weiß auch einer unserer Zuschauer, es gibt doch irgendwo dieses Zitat von Schwester White, wo sie sagt, die Abbildung, die wir von Christus haben, kommt dem recht ähnlich wie aussah.
Ja. Also sie hat Jesus ja gesehen. Mhm. Ja, sie hat in Visionen ihn ja gesehen, mit ihm gesprochen. Ja. Mhm. Er hätte jetzt noch die menschliche Gestalt im Himmel. Ja. Mhm. Und sie hat gesagt, dann hat sie eine Fotografie genannt von einem bestimmten Maler und hat gesagt, diese Fotografie kommt dem, was ich gesehen habe, am nächsten.
Ein Bild von einem Maler.
Ein Bild von einem Maler, ja, auf dieser Erde.
Ja. Ja.
Die können wir heute auch sehen. Ja. Mhm. Das ist übrigens auch so ein bisschen die Vorlage, nachdem wir auch dann die Menschen Gottes Hand, die apotistischen Maler, das dann auch Jesus gemalt haben. So,
ja. Ja.
Aber es ist Folgendes. Es ist, das zweite Gebot sagt nicht, dass es verboten ist, dass wir ein Bild von Jesus uns malen. Mhm. Und gerade für Kinder, in der Kinderbibel, denke ich, ist das, wir sollen sie nicht anbeten und nicht verehren. Aber sie zu haben, in einem Buch zu haben oder in einer Präsentation zu haben, ist nicht verboten.
Mhm.
Ja? Natürlich könnte man auch sagen, okay, ich kann es auch, damit ich sie nicht anbete, auch gleich vermeiden, dass ich sie überhaupt habe. Ja? Von daher, aber die Bibel sagt nicht, dass es direkt verboten wäre. Ja? Deswegen wir sollten nicht damit inflationär umgehen, ja? Also dass wir nicht, also ständig überall immer nur sagen, so war Jesus, ja, oder das auch noch behaupten, ja, sondern das ist ja nur etwas, damit man sich das vorstellen kann. Aber wenn es um Anbetung geht, natürlich nicht. Ja.
Mhm. Dann, wir hoffen, dass wir die Frage ein bisschen beantworten konnten, zumindest darüber diskutieren konnten. Wir verstehen auch die Besorgnis des Zuschauers, kann ich voll und ganz nachvollziehen, du ja auch.
Ja, ja.
Ich springe mal zur nächsten Frage.
Gerne.
Also sollte noch was offen sein, da habt ihr da gute Anmerkungen zu, dann einfach in die Kommentare reinschreiben oder schreibt uns direkt. Ist auch mal ganz schön, das zu lesen. Das nächste, was zu uns kam, ging um die ACK. Dazu sei gesagt, die ACK, das ist ja die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen, speziell jetzt hier in Deutschland, wurde damals 1948 gegründet. Und wenn ihr davon was nachlesen wollt, findet ihr das auf www.ökumene-ack.de. Da wird die Frage gestellt. Guten Abend, ich hätte eine Frage. Früher habe ich darüber nicht nachgedacht, aber jetzt, wo die Pandemie da ist, ist es nicht so, dass Gott die Gemeinde aufwecken möchte, dass sie den falschen Weg, den sie eingeschlagen hat, verlassen soll? Und zwar, was machen wir in der ACK? Angie White schreibt bei Christus kommt bald, Seite 84, wir sollen keine Bündnisse mit denen eingehen. Was hat Licht mit Finsternis zu tun? Sollen wir jetzt die Gemeinde verlassen, die bei der ACK ist, damit wir nicht teilhaben? Möchte gern das verstehen. Wie ist es richtig? Was macht man am besten? Liebe Grüße. Eine sehr ernste Frage. Es geht hier um die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Also da sind ja, zumindest hier in Deutschland, die ACK besteht aus 17 Mitgliedskirchen, davon haben 8 einen Gaststatus und 5 sind Beobachter. Das sind also verschiedene Kirchen, verschiedene Konfessionen bei uns. Wir als STA haben eine Gastmitgliedschaft in Deutschland, also sind damit aufgeführt. Jetzt muss man sagen, das ist, glaube ich, in Deutschland auch so ein bisschen unterschiedlich von einzelnen Vereinigungen. Die Verbände sind, also wir haben keine Vollmitglieder in den Verbänden. Beide Verbände, sowohl der Nord als auch der Süd, die sind ja beide als Gastmitglied aufgelistet. Und dann haben die Vereinigungen selber nochmal sozusagen ihre eigenen Mitgliedschaften, wovon, soweit ich weiß, eigentlich alle einen Gaststatus haben, außer Baden-Württemberg. Die sind nicht drin. Und ich weiß, es gibt einen Antrag von der Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung, dass sie Vollmitglieder werden wollen. Interessanterweise auch schon aufgeführt sind auf der Seite von der ACK. Oder Ökumenischer Rat ist, glaube ich, in Berlin. Da sind sie auch aufgeführt als Vollmitglieder schon seit längerem. Jetzt die Frage, wie stehen wir dazu? Also ACK, vermischen wir hier Licht und Finsternis? Also gehen wir hier irgendwelche Deals ein, sozusagen mit Sonntagshaltern? Ist das vielleicht die Sorge dahinter?
Tja, wie gehen wir da um? Das ist eine wichtige Frage. Da können wir auch wieder eine Stunde drüber sprechen.
Aber, das gönnen wir uns.
Ja, genau. Erstmal die grundsätzliche Frage. Wie sollten wir zur Ökumene stehen? Zur Ökumene, das Wort Ökumene ist ja griechisch und meint eigentlich Haus, ja, gesamtes Haus, wenn man das wörtlich nimmt. Aber ich spreche jetzt mal von der Ökumene im Sinne von dem Zusammenschluss der Kirchen. Mhm. Ja, wenn ich jetzt Ökumene den Begriff meine, dann meine ich in Zukunft diesen Begriff. Ja? Im Sinne von Zusammenschluss oder eine Zusammenarbeit, auch ein organisatorisches Zusammengehen der Kirchen. Wie stehen wir dazu? Und es gibt innerhalb der Adventgemeinde eigentlich zwei prinzipielle Richtungen, die natürlich jede Menge Schattierungen dazwischen auch noch irgendwo mal abbilden. Ja? Aber prinzipiell gibt es zwei Richtungen. Die eine Richtung sagt, alle Kirchen sind Gottes Gemeinde. Und deshalb, wenn alle Kirchen Gottes Gemeinde sind, ist es nur so, dass eben manche Kirchen haben manche Lehren besser erkannt als andere und dafür haben die wieder das besser erkannt und die machen das vielleicht praktisch besser als die. Also jeder hat irgendwo ein Stück Wahrheit. Mhm. Keiner hat die ganze Wahrheit, sondern jeder hat nur eine Teilwahrheit. Und das ist übrigens auch so die Richtung, die auch ein bisschen das postmoderne Denken auch fördert, wo man sagt, es gibt keine absolute Wahrheit, sondern jeder hat nur eine subjektive Wahrheit. Ja? Mhm. Und in dem Sinne sind alle Kirchen irgendwo Gottes Gemeinde. Die einen besser, die anderen schlechter. Und deswegen können wir alle anderen Kirchen als Gottes Gemeinde akzeptieren. Und deswegen können wir auch mit denen gemeinsame Sachen machen. Wir können gemeinsam Gott bekennen, wir können gemeinsam auch organisatorisch zusammenarbeiten, weil wir alle Gottesgemeinde sind. Das ist die Schlussfolgerung daraus. Ja. Das sind eben eher so die liberalen Adventisten. Die bibeltreuen Adventisten sagen, nein, nach der Offenbarung, nach der Prophetie sind nicht alle Kirchen Gottesgemeinde. Sie waren vielleicht mal, einige von ihnen, nicht alle, aber einige waren vielleicht mal, wenn man sich die ganze Kirchengeschichte anschaut, ja, dass sie auch mal von Gott geführt waren. Die Reformatoren waren sicherlich von Gott geführt und waren in dem Moment Gottes Gemeinde. Ja. Aber es gab auch einen Abfall in der Christenheit.
Spielt ein bisschen eine Offenbarung auch darauf an, dass du sagst, Babylon und ihre Töchter.
Ganz genau, richtig. Und dann geht es eben gerade um Offenbarung 17 und 18, Babylon. Ja. Und Babylon ist nach der klassischen Auslegung die römisch-katholische Kirche. Das haben die Reformatoren schon so ausgelegt und auch unsere Pioniere so ausgelegt, ja, die römisch-katholische Kirche. Und die Hurentöchter sind dann die Kirchen, die gemeinsam in der Ökumene mitmachen. Ja. Mhm. Und Gottes Gemeinde in der Endzeit sind nicht alle Kirchen, sondern das sind diejenigen, die nach Offenbarung 12, Vers 17 den Geist der Weissagung haben, Zeugnis Jesu, die Gebote Gottes halten, alle 10 Gebote, die nach Offenbarung 14, Vers 12 auch noch den Glauben an Jesus haben. Und die nach Offenbarung 14, 6 bis 13 auch die Dreieinigkeitsbotschaft verkündigen. Ja? Also von daher, das ist Gottes Gemeinde der Endzeit. Und deswegen sagen diejenigen dann, okay, wir sehen diese Kennzeichen nur in der Weltgemeinde erfüllt. In der Freikirche der Sieben-Tags-Adventisten. Und deswegen ist das Gottes Gemeinde. Das heißt nicht, dass sie es allein selig machen ist, sondern dass das eben die Merkmale hier sich erfüllen. Und deswegen die anderen nicht Gottes Gemeinde sind und eher zu Babylon zu rechnen sind. Und von daher können wir nicht mit ihnen gemeinsame Sachen machen, denn wir sollten uns von Babylon trennen. Ja?
Dann ist es muss vielleicht deutlich gesagt werden, dass auch Schwester Weid sagt, der überwiegende Teil der echten Christen heute sind in allen Kirchen verteilt. Genau. Die meisten in den protestantischen Gemeinden, aber auch in den katholischen Kirchen finden wir sie.
Das ist ganz wichtig. Es geht nicht um einzelne Christen, sondern es geht um das System. Mhm. Ja? Und es gibt in jeder christlichen Kirche, bekehrte Menschen, die wahrhaft glauben und auch bekehrt sind und auch gerettet sind. Ja? Und die Mehrheit, glaube ich auch, dass die Mehrheit der bekehrten Menschen in anderen Kirchen auch sind. Ja? Also wir können nicht sagen, nur Adventisten werden gerettet. Ja? Mhm. Aber interessant ist, dass gerade in der Endzeit, in der Zeit, in der wir jetzt leben, Offenbarung 18, Vers 4 und 5, eine deutliche Sprache spricht, ja? Denke ich, die auch gerade in Bezug auf die Frage, wie gehen wir mit der anderen Kirchen um, beachtet werden sollte. Da steht, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, nämlich aus Babylon. Es geht hier um Babylon. Mhm. Dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Das heißt, es gibt einen Zeitpunkt, wo die Sünden Babylons so hoch geworden sind, bis ein Punkt erreicht ist, wo Gott sagt, jetzt ist Schluss. Ja. Und dann kommen die Plagen über Babylon und wer in Babylon drin bleibt, wird mit den Plagen verloren gehen.
Vor allem wird er auch nach dem Text der Sünden teilhaftig.
Ganz genau.
Also wenn man lang genug sozusagen damit drin ist, ja, vielleicht erinnert man sich da an die Geschichte von Lot in Sodom.
Richtig.
Er war lang genug da und das hatte ihn schon so infiziert, dass er kaum noch gerettet werden konnte.
Genau,
wäre länger drin geblieben, wäre geschluckt worden von dem System.
Genau.
Und das ist, glaube ich, auch die Gefahr hier.
Genau, das ist ähnlich auch bei Noah gewesen. Ja? Es gab sicherlich zu Noahs Zeiten auch viele andere gläubige Menschen. Ja? Mhm. Aber dann steht da, dass sich sie vermischten, ja? Die einen mit dem anderen, die Gläubigen mit den Ungläubigen. Und dann sind die auch alle abgefallen. Ja? Und am Ende waren es nur 8 Personen, die in der Arche gerettet wurden. Ja? Also von daher, Absonderung ist hier, ja? Ganz klar. Und Absonderung bedeutet, wir können natürlich nicht in der Ökumene mitmachen, und dann sagen, kommt aber alle raus aus den Kirchen, wo wir gerade mit euch zusammenarbeiten. Ja? Übrigens ist es auch eigentlich verboten, wenn die Kirchen, die in der Ökumene, in der ACK, in der Ökumenischen Rat der Kirchen, wo auch immer, mit dabei sind, also ist egal, Gastmitglied oder Vollmitglied, dürfen nicht Proselytentum betreiben. Das heißt, die Schäfchen der anderen stehlen.
Ich glaube, das ist auch direkt, also die ACK hat ja herausgegeben ein Dokument, das nennt sich Charta Ökumenica. Und da wird ja auch deutlich, also das sind ja die Leitlinien für die Zusammenarbeit der verschiedenen Kirchen in Europa.
Ja.
Und da soll das ja auch deutlich sein, also dass wir arbeiten zusammen, nicht gegeneinander, also wir versuchen nicht irgendwie.
Genau. Und jetzt ist Folgendes. Und ich denke auch, wenn wir über die Mission nachdenken, der Eventgemeinde, natürlich haben wir den Auftrag, alle Menschen auf der Welt das Evangelium zu sagen.
Mhm.
Aber in der letzten Zeit, also in der allerletzten Zeit, wenn die in der Zeit zwischen Sonntaggesetz und der Plagenzeit, da ist der laute Ruf das Wichtigste, was wir verkündigen sollen. Und der laute Ruf ist nicht, was ich gerade gelesen habe, ihr lieben Menschen, bekehrt euch, sondern ihr Bekehrten in der anderen Kirchen kommt heraus.
Ja.
Also
genau, das ist der laute
Ruf. Heißt, das ist der laute Ruf. Das heißt, also mit anderen Worten, die Zielgruppe ist natürlich können sich auch noch Menschen bekehren, keine Frage. Aber die Zielgruppe ist in erster Linie die bekehrten Menschen in den anderen Kirchen.
Mhm.
Und ich denke, dass wir auch jetzt schon diese Zielgruppe haben sollten. Ja, und natürlich, wenn wir diesen lauten Ruf verkündigen, dann können wir nicht gleichzeitig in der Ökumene mitmachen. Funktioniert nicht. Ja, die würden uns gar nicht drin lassen. Ja, deswegen ist auch jetzt schon, wenn wir so etwas verkündigen, kriegen wir jetzt schon Ärger innerhalb der ökumenischen Bewegung. Ja, und von daher ist es so, dass deswegen die konservativen Adventisten die Ökumene und die Mitgliedschaft in der Ökumene ablehnen, weil sie sagen, wir können nicht den lauten Ruf verkündigen und auch gleichzeitig sagen, die anderen sind Babylon und wir sind Gottes Gemeinde und dann mit ihnen gemeinsam.
Das wäre ja auch nicht aufrichtig, ne? Wenn wir mit den anderen zusammengehen und sagen, wir arbeiten mit euch zusammen, aber eigentlich arbeiten wir gegen euch.
Genau. Das ist aber Folgendes.
Das wäre hintenrum gemeint.
Es gibt die Ökumene in 4 verschiedenen Ebenen. Die oberste Ebene ist der Ökumenische Rat der Kirchen. Das ist weltweite Organisation. Übrigens interessanterweise ist in diesem Ökumenischen Rat der Kirche ist die römisch-katholische Kirche nicht Mitglied.
Ach,
ich dachte, ganz genau.
Tatsächlich.
Ja, also warum nicht? Weil die sagen nämlich, gerade um uns das gegenseitige Schäfchenstehlen zu unterbinden, beziehungsweise wenn wir Mission machen, dass wir uns nicht gegenseitig behindern, haben sie die ganze Welt aufgeteilt. Das heißt, sie haben gesagt, jeder, der Mitglied ist in dem Ökumenischen Rat der Kirche, bekommt einen gewissen Teil in der Welt, wo er missionieren darf. Und er darf nicht woanders hingehen, weil da eine andere Kirche dann missioniert und damit man sie nicht gleichzeitig, also damit nicht 10 Kirchen gleichzeitig die Nicht-Christen missionieren. Also deswegen teilt man sich das auf, dass jeder nur einen gewissen Teil missionieren darf.
Mhm.
Aber die katholische Kirche sagt von sich, wir sind allein seligmachend. Wer nicht katholisch ist, kann nicht gerettet werden. Und wenn wir irgendwo jetzt nicht hingehen würden, dann könnten die Menschen, die dort sind, ja nicht gerettet werden, weil sie nicht katholisch werden können. Also sagt die katholische Kirche, wir können nicht Mitglied sein in der Ökumenischen Rat der Kirche, weil wir weltweit verkündigen. Weltweit. Mhm. Übrigens, das ist auch ein ganz wichtiger Grund, warum wir als Adventisten nicht mitmachen können im Ökumenischen Rat der Kirchen. Weil wir auch sagen, die Dreiengelsbotschaft verkündigt keine andere Kirche. Ja, und das ist unsere Hauptaufgabe, das zu verkündigen in der ganzen Welt. Ja? Deswegen können wir nicht uns einschränken lassen in der Mission. Wir müssen eine weltweite Mission durchführen. Da steht, dass ja allen Menschen auf der Welt, allen Nationen, Völkern, Sprachen, das verkündigt werden soll. Mhm. Und von daher ist die römisch-katholische Kirche in dem ÖRK nicht Mitglied. Es gibt ein Bündnis zwischen der ÖRK und der katholischen Kirche. Ja? Aber keine Mitgliedschaft. Ja? Gut, die zweite Ebene ist das Church Council, nennt sich das weltweit. Das ist auf Länderebene. Das ist Church Council in Holland, in Frankreich.
Also Kirchenrat.
Kirchenrat, ja, genau. Und in Deutschland heißt es eben nicht Church Council, da heißt es ACK, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Aber es ist identisch. Ja? Die dritte Ebene ist jetzt Church Council oder ACK auf Bundesländerebene. Mhm. ACK Bayern, ACK Baden-Württemberg, ACK Hamburg, ACK Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und so weiter, ja, Bundesländerebene. Und die vierte Ebene ist ACK regional. ACK Stuttgart, ACK München, ACK Dresden und so weiter, mhm, gibt es auch dann noch. Ja. Und die sind alle in sich geschlossen organisiert. Also abgeschlossen, ja. Und natürlich hängen die zusammen miteinander, die vier verschiedenen Ebenen, aber jede Ebene arbeitet für sich selbst. Und natürlich versuchen sie auf der untersten Ebene erstmal gemeinsame Arbeit zusammen zu machen und das dann natürlich dann immer mehr auf die höheren Ebenen zu übertragen. Mhm. Ja. Unser Prinzip ist, als Adventgemeinde weltweit, die Generalkonferenz, die vollversammelte Generalkonferenz hat den Beschluss gefasst, dass wir sagen, nein, wir sollen und dürfen in der Ökumene, in der ACK oder Church Council, wie man immer das auch nennt, mhm, nicht Mitglied sein.
Das wäre jetzt gerade meine Frage, wenn eine Ortsgemeinde jetzt entscheidet und sagt, wir wollen da aber Mitglied sein, ist es eigentlich nicht nach den Statuten der GK? Nicht nach den
Statuten, ja. Also die Statuten sagen, normalerweise gibt es nur zwei Möglichkeiten bei weltweiten ACK oder Ökumene. Entweder ich bin Mitglied oder ich bin Gast. Nee, nicht Gast, Entschuldigung, Beobachter. Mhm. Beobachter heißt, ich gehöre nicht dazu, aber wenn eine Sitzung kommt, dann werde ich dazu eingeladen, damit ich weiß, was da gesprochen wird. Und zweitens, dass wenn die über mich sprechen, und oftmals werden falsche Sachen gesagt, dass ich das denn klarstellen kann, wie das wirklich ist. Ja? In der Vergangenheit wurden auch Adventisten sehr häufig als sehr falsch dargestellt. Wir seien gesetzlich oder wir würden alles Mögliche, was wir alles falsch machen würden. Ja? Und das stimmt das gar nicht. Ja? Natürlich haben wir die Gerechtigkeit durch den Glauben, ne? Und andere Dinge. Auf jeden Fall, deswegen haben wir das Prinzip, dass wir sagen, okay, weltweit sind wir Beobachter. Und nicht Mitglied. In Deutschland war jetzt Folgendes, weil es manche Freikirchen gibt, die sich schwer tun, Mitglied zu sein, ähnlich wie die Adventisten, haben sie gesagt, gut, wir machen es euch leichter, schon mal so einen halben Schritt, schon einen halben Fuß schon mal drin zu haben, indem wir drei Möglichkeiten geben. Wir machen eine Vollmitgliedschaft, eine Gastmitgliedschaft und einen Beobachterstatus. Normalerweise müssten wir als Adventisten sagen, gut, Beobachter, wer das, was wir weltweit haben, den müssten wir haben. In Baden-Württemberg haben wir das. Ja? Mhm. Aber jetzt haben wir uns entschlossen, in der deutschlandweiten ACK, 1997 war das, ja, dass wir da gesagt haben, gut, da werden wir Gastmitglied. Und ich denke, das war ein großer Fehler. Denn Gastmitgliedschaft ist noch kein Vollmitglied, aber es ist eine Mitgliedschaft, natürlich ist eine Mitgliedschaft. Ja. Und es ist eine Verbindung, ja. Und man hat gewisse Vorteile dadurch, dass man sagt, okay, man kann dann irgendwo im Kindergarten oder im Krankenhaus arbeiten, ja, wenn das eben meine Gastmitgliedschaft mit dabei ist. Ja. Also es wird wie Mitglied gerechnet. Ja. Mhm. Und Vollmitgliedschaft ist natürlich gar nicht möglich. Ja. Und ich denke, in dem Moment, wo es jetzt gemacht wird, auch eine Vereinigung müsste eigentlich die Division, die ja die Generalkonferenz vertritt an der Stelle, müsste eigentlich sofort intervenieren und sagen, hör mal zu, das geht nicht, das ist nicht erlaubt. Ja? Mhm. Das ist nach unseren Statuten nicht möglich. Ja? Aber das Problem ist, dass manchmal das nicht geschieht. Aber die Frage war ja noch einen Schritt weiter.
Genau, ich wollte gerade vielleicht ganz kurz zur Erklärung, also für die Aufteilung, also die Division, also die Generalkonferenz. Die Generalkonferenz, das meint, das sind bis zu 6.000 Älteste, glaube ich, weltweit, die zusammenkommen.
Die Delegierten.
Genau. Genau, die Delegierten und die stimmen ab. Das ist die Generalkonferenz. Genau. Manchmal ist es so die Idee, die Generalkonferenz ist irgendwie Ted Wilson und drei Leute. Nee. Aber das stimmt nicht. Die Generalkonferenz, also ein Riesengremium aus Ältesten. Dann die Generalkonferenz, die hat sozusagen Organe, haben, ich glaube 16 Divisionen, genau, weltweit. Und diese 16 Divisionen, die unterteilen sich dann wieder in Unionen, die wir in Deutschland Verbände nennen. Genau. Also Verbände oder Union ist das Gleiche. Und innerhalb dieser Verbände oder Union gibt es dann diese Vereinigung oder Conference, genau.
Und die Visionen gelten als Außenstelle der Generalkonferenz. Ja? Sagen, deswegen können Sie auch im Namen der Generalkonferenz auftreten und sollten eigentlich auch in dem Moment im Auftritt der Generalkonferenz auch bei solchen Entwicklungen auch eingreifen. Ja? Aber sollten Sie, ja.
Genau, ja. Jetzt die Frage, die ging noch ein Stückchen weiter. Genau, richtig, hier heißt es ja, also mal so kurz zusammengefasst, wenn die Gemeinde jetzt sozusagen Mitglied, Gastmitglied oder Vollmitglied wird, also irgendwo in einer ACK, das wir schwerlich vertreten können, was ja gegen unsere Generalkonferenzentscheidung ist, sollen wir die Gemeinde dann verlassen? Ja. Das ist hier die Frage. Also ich glaube, als ich die Frage gelesen habe, ich habe so ein bisschen überlegt, vielleicht kann ich das mal eben zeigen, wollen wir in Lukas gehen? Lukas Kapitel 4. In Lukas 4, das war zur Zeit Jesu. Lukas 4. Und hier können wir mal ich lese mal Vers 16 und 17 und dann lese ich noch die letzten Verse ab 28. Da heißt es hier, und er, also es ist Jesus, kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Also Christus fängt jetzt an, aus Jesaja zu lesen, und dann legt er da den Text aus und heißt nachher ab Vers 28, da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Also hier lesen wir von Christus. Damals, Christus lebte in einer Zeit, in dem der Tempel, aber eben sogar die Synagogen so korrumpiert waren, dass sie Gott nicht mehr erkannt haben, selbst als er mitten unter ihnen war. Ja. Und dennoch wissen wir von Christus, es heißt, er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Ja. Und ich denke, alle Achtung, zu einer Zeit, also jeder von uns hat sich wohl zurückgezogen und gesagt, das ist nicht mehr Gottes Kirche. Also das ist alles so kaputt, was die Pharisäer und Schriftgelehrten daraus gemacht haben. Warum gründet Christus nicht warum zieht er sich nicht zurück und sagt, wir gehen da nicht mehr hin, wir machen unseren eigenen kleinen Kreis? Warum geht er trotzdem noch in den Tempel, in die Synagoge?
Ja, ja, genau, richtig. Von daher, es ist richtig. Ich denke, selbst wenn Fehlentscheidungen getroffen wurden, heißt das nicht, dass wir aus der Gemeinde austreten sollen. Wenn in einem bestimmten Bereich die Eventgemeinde mit Babylon sich verbindet oder verbunden hat, heißt das nicht, dass wir selbst zu Babylon geworden sind.
Das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Israel mal in babylonischer Gefangenschaft war, aber deswegen war Israel nicht Babylon.
Richtig, richtig. Mhm. Sie haben sich auch teilweise mit Babylon verbunden, was sie eigentlich auch nicht sollten, aber sie waren trotzdem noch Israel. Ja? Ja. Und es ist Folgendes, und man muss auch Folgendes überlegen. Zum Beispiel in Leonberg, ich habe die Gemeinde Leonberg. In Leonberg, wenn wir es alle vier Ebenen anschauen, dann sehen wir, auf drei von diesen vier Ebenen sind wir nicht in der ACK. Auf der Weltebene sind wir nicht, auf der Baden-Württemberg-Ebene sind wir nicht und dann auf der Regionalebene sind wir nicht. Also auf drei Ebenen sind wir nicht, haben wir keine Verbindung mit der Ökumene. Nur auf der Landesebene.
Die Verbandsebene.
Genau, auf der Länderebene, ne? Church Council-Ebene. Ja. Und von daher, das heißt ja nicht, auch wenn ich jetzt glaube, dass es eine Fehlentscheidung ist, sage ich ja nicht, dass es alles falsch ist, sondern auf drei Ebenen sind wir ja nicht mit dabei, ja? Weil wir eben sagen, das ist nicht gut und wir wollen es auch nicht. Ja? Und von daher heißt es nicht, dass nur weil wir eine Verbindung dort haben, wir deswegen erstens das Babylon sind oder auch hinausgehen sollten. Ich bin überzeugt, wenn am Ende dieser laute Ruf wirklich kommt, spätestens dann werden die uns rauswerfen. Denn wenn dieser laute Ruf verkündigt wird, dann werden sie nicht sagen, ach wunderschön und predigt weiter in unseren Kirchen, ja, nein, sondern die werden, wenn das Sonntaggesetz kommt, diese letzten Dinge kommen, dann werden die das beenden. Ja, weil wir denn genau das tun, was nach den Statuten der ACK nicht erlaubt ist.
Also wir sollten da schon, also sozusagen im Umgang damit, sollten wir schon den Beschlüssen unserer Generalkonferenz treu sein. Richtig, das wurde beschlossen, das haben unsere Ältesten gesagt. Genau. Und ich meine,
ist biblisch.
Genau, was mache ich mir biblisch an, dagegen vorzugehen? Also wenn es so beschlossen ist, genau, zur Bibel kennen wir das. Christus selber hat es nicht verlassen. Die Gemeinde interessanterweise, obwohl er wusste, da passieren falsche Dinge. Genau. Falsche Dinge passierten immer in der Gemeinde. Richtig. Und ich will da auch niemanden irgendwie anklagen. Ich behaupte einfach, jeder macht es nach bestem Wissen und Gewissen. Genau. Und sowas auch zur Zeit der Reformation und so. Es gab eben auch immer mal Spannung. Von Mose zum Beispiel weiß man auch, das fand ich sehr interessant, als Gott sagte, als sie angefangen haben, unten das goldene Kalb zu bauen und Mose noch auf dem Berg war, ja, da sagt Gott, das Volk hat mich verlassen, ich werde sie einfach auslöschen. Und ich werde aus dir eine neue Generation machen.
Richtig.
Und da sagt Mose, er bittet dann für das Volk, ja, und sagt, tu es nicht. Und das Volk war so verdorben. Aber richtig. Mose ich tritt lieber selber zurück, ich genau. gehe lieber mit dem Volk unter, als dass du deinen Namen kaputt machst, indem dein Volk so korrumpiert wird.
Ja. Deswegen glaube ich auch, Vorbild. Dass es wichtig ist, dass wir da die Liebe zu Gottes Volk haben und auch sehen, dass es noch Gottes Gemeinde ist. Ja? Uns auch wenn Fehler geschehen, aber dass das immer noch Gottes Gemeinde ist. Ne? Ja. Und der Walter Veit hat immer so schön gesagt, wir müssen Leim nehmen, unseren Hintern auf dem Stuhl festleimen, ja? Damit wir, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, auch wenn wir persönliche Dinge erleben vielleicht, denn viele gehen aus der Gemeinde raus, weil sie persönliche Enttäuschung erleben. Ja? Mhm. Nicht, weil sie die Lehre nicht mehr glauben, sondern weil sie irgendwo enttäuscht wurden von anderen Menschen. Das sollte kein Grund sein, aus der Gemeinde rauszugehen. Ja? Ja. Sondern Gott möchte, dass wir den Weg gehen, den er uns zeigt und der biblisch ist, und das ist wichtig. Mhm. Aber noch die Frage geht noch einen Schritt weiter. Nämlich die Frage hat nämlich noch gesagt, die Corona-Krise. Sollte das nicht ein Anlass sein, dass wir jetzt in der Corona-Krise aufwachen und die ACK verlassen? Mhm. Wäre schön, ne? aber ich natürlich, die Corona-Krise ist ein Aufruf. Ein Aufruf zur Erweckung. Das heißt, die Corona-Krise sollte dazu führen, dass die Gemeinde wach wird. Und wach werden hat erstmal nicht mit ACK zusammen, sondern eine persönliche Erweckung. Die Erweckung in der Gemeinde. Erweckung heißt immer, dass ich mit Jesus eine engere Beziehung habe, dass ich meine Hingabe an Jesus stärker wird, dass ich missionarisch mehr mich für Gott einsetze, dass ich mehr im Gebet bin mit Gott und auch für andere. Ja? Erweckung heißt, dass die Gemeinde aktiv wird, positiv, dass sie Streitigkeiten beilegt. Ja? Und wenn dann eine Gemeinde erweckt ist, dann kann sich sicherlich auch etwas ändern wie die ACK. Aber einfach so jetzt, wie die Gemeinde jetzt bis jetzt war, wird sich das nicht ändern. Mhm. Sondern das kann sich nur ändern durch eine Erweckung oder durch eine Sichtung, die Gott bringen wird.
Und es sei vielleicht noch gesagt, dass man es nicht falsch versteht. Also auch wenn ich in den Missionsfeldern war, ich habe zum Beispiel in Malaysia, habe ich zusammengearbeitet oder unterstützt eine Gemeinde, eine Untergrund-Pfingstgemeinde. Die haben da im Untergrund die Moslems missioniert und weil die eben verfolgt wurden, haben sie da unten eine Gemeinde, sehr schön, haben sich um die Menschen gekümmert. Verfolgt haben sie aufgenommen. Ich habe in Thailand habe ich mit Baptisten oder Methodisten auch zusammengearbeitet. Ja. Also ich glaube, ich sehe, das sind aufrichtige Christen. Also die versuchen das Beste, aber was ich nicht machen kann, ich kann nicht sozusagen einen Kompromiss in unserer Lehre machen, ja. Denn wenn ich überlege, Israel damals sollte leuchten vor den Völkern. Da waren ja genug Leute in anderen Völkern auch, die gute Menschen waren. Ich denke an den Kämmerer aus Äthiopien zum Beispiel. Genau. Israel sollte aber leuchten. Die mussten ihre Werte bewahren und sie auch verteidigen. Mhm. Also sie mussten wie in Nehemia die Mauern wieder aufbauen, sich abgrenzen von den anderen Völkern, damit die anderen Völker sehen können, da ist Volk Gottes. Genau, richtig. Auch wenn da schon welche dazu gehörten.
Ja. Deswegen dieses Thema hat sehr viel Schattierung, ist richtig. Mhm. Ellen White rät allen adventistischen Predigern dazu, die Prediger, die Pastoren der anderen Kirchen zu besuchen, mit ihnen zu beten.
Ja.
Mhm. Also von daher Kontakt zu haben, ist nicht verboten. Ja? Genau. Und es gab auch damals sogar zu ihrer Zeit, haben sie sich mit anderen Kirchen zusammengeschlossen, als es um die Abstinenzfrage ging. Ja? Die Abstinenzfrage, das heißt, vom Alkohol wegzukommen. Ja? Mhm. Und da hat er einmal gesagt, in diesen Bereichen können wir zusammenarbeiten mit anderen. Ja? Aber wir dürfen nicht in ökumenischen Dingen uns Art Bündnisse schließen. Das sind ja Bündnisse. Mhm. Ja, und das dürfen wir nicht. Ja.
Ich habe da ein interessantes Zitat von Schwester White gefunden. Da gab es damals einen Glaubensbruder, der hat behauptet, die Gemeinde ist Babylon geworden.
Ja.
Und da schreibt sie, und ich lese mal kurz vor, das ist auch so für die Gemeinde geschrieben, Seite 64. Mhm. Lieber Bruder M., so nennt sie, dein Brief kam gerade zu Sabbatbeginn an. Ich möchte dir raten, die Schule zu besuchen und das Land nicht zu verlassen, bevor du dir völlig darüber im Klaren bist, was Wahrheit ist. Ich kann nur wünschen, dass du das noch in diesem Schuljahr tust, damit du so viel wie möglich über die Botschaft erfährst, die wir der Welt zu verkündigen haben. Gott hat dich nicht beauftragt, die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten als Babylon zu bezeichnen und die Gläubigen aufzufordern, sich von ihr zu trennen. Deine Argumente sind nicht stichhaltig, zumal mir der Herr ganz eindeutig das Gegenteil von dem gezeigt hat, was du behauptest. Ich bezweifle nicht, dass du es aufrichtig und ehrlich meinst. In der Vergangenheit habe ich mehrfach lange Briefe an Menschen geschrieben, die wie du der Gemeinschaft vorwarfen, Babylon zu sein und nicht die Wahrheit zu verkündigen. Was dich betrifft, so scheinst du zu vermuten, bestimmte Leute hätten mich dir gegenüber voreingenommen gemacht. Wenn das so wäre, hätte ich kein Recht, in Gottes Namen zu sprechen. Mir ist eine Reihe von Fällen bekannt, in denen Leute behaupteten, sie hätten der Gemeinschaft eine Botschaft ähnlich deiner zu bringen. In allen Fällen ließ Gott mich wissen, glaubt ihnen nicht, sie gehen mit ihren Ideen hausieren, aber ich habe sie nicht gesandt. Also damals gab es das schon zu Schwester Whites Zeiten. Ja,
aus allen Zeiten schon.
Das, richtig. Genau, das Geschwister.
Es waren verschiedene Anlässe, warum man gesagt hat, Gemeinde ist Babylon. Und es gab auch immer Schwierigkeiten. Es gab zu allen Zeiten gab es Angriffe Satans, es gab menschliche Schwächen und es gab Fehlentscheidungen, gab es immer. Ja. Und es ist ja kein Grund, die Gemeinde Babylon zu nennen. Ja.
Also die Gemeinde war nie Babylon und sie wird auch nicht Babylon sein.
Sie ist Laodicea. Und Laodicea ist auch nicht ideal, aber es ist Gottes Gemeinde.
Genau, und sie trägt bereits den Namen Laodicea.
Genau, stimmt, richtig. Ja.
Genau, also es wäre fatal, das heute zu denken und das weiterzugeben. Ja. Denn dann würde sich die Gemeinde ja splittern und das wollen wir eben gerade vermeiden, dass die Gemeinde zerfällt, denn die Gemeinde ist Gottes Gemeinde.
Wir brauchen noch eine Einigkeit in der Gemeinde.
Jetzt bin ich ja so ein bisschen versucht. Wir haben noch ein paar Fragen. Ich weiß nicht, wie viel wir noch kommen. Ich würde aber trotzdem gerne noch eine machen. Ist das?
Ja, natürlich.
Ja? Ich meine, das Thema ACK ist spannend. Ich glaube, es betrifft uns auch irgendwie alle, weil wir das sehen hier, gerade in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie es in Österreich und der Schweiz aussieht. Aber hier in Deutschland ist es auf jeden Fall sehr, sehr interessant darüber.
In der Schweiz sieht es ähnlich aus wie in Deutschland,
ja. Ja? Okay. Vielleicht kann ich noch ganz kurz die letzten paar Minuten, die wir haben, mit dir noch eine Frage ansprechen, die hier kam. Hier heißt es, und ist direkt an uns adressiert. Hallo Herr Schröer und Herr Schreiber, wir haben eine Frage, ob es zu dem Bibeltext im Buch Daniel 12 und gemeint ist Vers 11 und 12, und dann heißt es, wird er hier zitiert, eine Erklärung gibt, auf welchen Zeitraum sich diese Zeitangaben beziehen, welche prophetische Aussage verbirgt sich dahinter? Mit freundlichen Grüßen aus dem Erzgebirge. Wir können da mal reingucken, Daniel 12, Vers 11 und 12, das ist ja schon ein interessantes Studium. Jetzt, wir haben zwar nur noch irgendwie, ich glaube, 6 Minuten oder so.
Ja, kriegen wir noch hin.
Aber wir gucken trotzdem mal rein. Daniel 12, Vers 11 und 12. Da heißt es, und von der Zeit an, da das Beständige beseitigt und der Groll der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Okay, ist also speziell jetzt eine Frage, sozusagen einmal für die 1290 und die 1335 Tage. Nun ist es ja so, dass bei dem Text, es gibt ja das eine Interessante, dass Ellen White sagt, sie rät am Ende, sollen wir alle Daniel 12 studieren. Jetzt gibt es hier zwei Auslegungen, also die klassische, unsere adventistische Auslegung, die klassische, dass wir sagen, das ist sozusagen, das ist Vergangenheit. Also das sind Zeiten, die es schon gab. Und dann gibt es einige Leute, die sagen, es könnte auch sein, dass das noch in die, also sozusagen am Ende der Zeit nochmal eine Rolle spielt. Ja. Jetzt, also das Erste ist für mich leicht zu verstehen, warum das sozusagen, also das kann ich gleich mal erklären. Kennst du die neue Sicht? Kannst du die erklären?
Ja,
die,
ja, nicht alle Einzelheiten, aber so.
Dann lass mich kurz das Alte erklären, genau. Und kannst du vielleicht danach, ich der Neuen, da komme ich immer nicht so ganz. Also was sind diese 200 oder 1290 Tage? Nun, wenn wir gucken in dem ganzen Text, in Vers 7, da tauchte hier eine Frage auf. Da heißt es, da hörte ich den leingekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Also hier wird etwas gesagt, hier wird von 1260 Tagen gesprochen. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe, diese 3,5 Jahre oder 42 Monate oder 1260 Tage. Jetzt heißt es in Vers 8, also diese 1062 kennen wir ja. Das ist von 5,38 bis 17,98, ist ja immer so. Ja. Jetzt heißt es, Vers 8, das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Und dann erklärt er ihm das nochmal und macht jetzt zwei Zeitlinien, die 1290. Und da sagen wir, also diese 1260, das war ja die Zeit 5,38 bis 17,98. Jetzt versucht ihm das nochmal zu erklären und springt jetzt zurück und geht auf 1290 zurück. Also von 1798 zurück, 1290, kommen wir auf 508. Das war damals so die große Zeit der Umgestaltung mit König Chlodwig und den Franken. Und jetzt komme ich auf diese 1290. Und dann ist es interessant, finde ich, wenn man diese 1335 anguckt. Denn wenn ich wirklich bei 508 starte und die 1335 raufaddiere, dann ende ich bei 1843. Und da heißt es, wohl dem, der aussaat und 1335 Tage erreicht. Also 1843. Jetzt, warum wohl dem? Wenn ich jetzt schaue in Offenbarung 14, 13, das ist das Ende der dreifachen Engelsbotschaft, Offenbarung 14, 13, wir lesen ja manchmal nur bis 12, aber der 13. Vers ist interessant, nachdem die dritte Engelsbotschaft verkündet worden ist, heißt es hier, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Also nach der dritten Engelsbotschaft wird gesagt, wohl dem, der stirbt von nun an, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Hier hinten heißt es am Ende der 1335 Tage, wohl dem, der ausharrt bis dahin. Und jetzt wissen wir von Schwester White und eben auch aus Daniel 12, Vers 2, dass es eine besondere Auferstehung gibt. Und Ellen White sagt, alle, die unter der dritten Engelsbotschaft gestorben sind, stehen zu einer besonderen Auferstehung auf, um Christus, den Herrn, in den Wolken kommen zu sehen. Und jetzt könnte man sagen, dieser Vers 12 in Daniel 12, wohl dem, der ausharrt 1335 Tage, bezieht sich genau auf die 1843, als die große Verkündigung losging und sozusagen viele gewartet haben und von da an auch die dreifache Engelsbotschaft verkündet wurde. Und dass am Ende der Zeiten die Leute sehr glücklich sind, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Sie werden das erleben, worauf sie gewartet haben. Also das ist so ein bisschen so die klassische Auslegung, so wie ich sie kenne. Mhm. Ordnen sie so ein. Jetzt gibt es noch eine andere Auslegung.
Ja,
und ich glaube, das war diese Verwirrung.
Richtig. Also diese klassische Auslegung war für mich noch nie sinnvoll.
Tatsächlich?
Ja. Okay. Ich könnte 100 Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann. Ja, mhm. An der Stelle. Denn es ist so, 508, wo ist da das tägliche abgeschafft worden? Ja, ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet worden. Ja, in Matthäus 24 wird darauf Bezug genommen, auf das Gräuel der Verwüstung. Ja. Was hat Matthäus 24 mit 508 zu tun, wenn man das wieder die Beziehung da sieht? Ja. Mhm. Hier, wenn wir 1843 kommen, wir haben in der gesamten Prophetie höchstens Datum 1844. Warum haben wir nicht gleich 1336 Tage? Dass wir ab 1844 kommen. Denn das ist das entscheidende Datum, wo sich was geändert hat. 1843 war ja das falsche Datum, was wir am Anfang hatten. Ja? Mhm. Und außerdem ist es so, dass die dritte Engelsbotschaft ist noch nicht 1843 verkündigt worden. Ja? Da ist erst die erste und zweite verkündigt worden und die dritte ist erst viel später verkündigt worden. Und übrigens, ich beziehe auch auf Markus 14, Vers 13, nicht auf den Beginn, wo es verkündigt wurde, sondern da, wo es gilt. Und die dritte Engelbotschaft, eigentlich wird die dritte Engelbotschaft erst verkündigt, wenn das Mahlzeichen des Tieres da ist. Denn es sagt, wer das jetzt annimmt, der wird das und das erleben. Also mit anderen Worten, die kann erst dann verkündigt werden, die dritte Engelbotschaft, mhm. wenn das Sonntaggesetz da ist, das Mahlzeichen des Tieres da ist. Also alles, was wir jetzt verkündigen, der dritten Engelbotschaft, ist erst eine Vorausschau dessen, dass die verkündigt werden wird ab dem Sonntaggesetz. Und deswegen gilt Vers 13 auch erst am Sonntagsgesetz.
Wobei, verkündigen tun wir sie schon, aber...
Verkündigen tun wir sie, aber wir können jetzt noch nicht den Menschen sagen, du darfst das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen, weil es gibt es noch nicht. Mhm. Wir können höchstens sagen, wenn das kommen wird, dann solltest du es nicht annehmen. Aber es gibt es jetzt noch nicht aktuell, mhm. in der Gegenwart noch nicht. Ja? Das Mahlzeichen des Tieres gibt es ja erst dann, wenn das Sonntagsgesetz da ist. Ja? Also von daher, wir können sie jetzt schon auf diese Sache hinweisen, aber noch nicht. Sie wird erst dann in Erfüllung gehen, die Botschaft. Wenn das Sonntaggesetz da ist. Und deswegen, denke ich, Vers 13 gilt auch erst nur für die Menschen, die dann beim Sonntaggesetz dann auch sterben, als Märtyrer, die dann diese Seligsprechung haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Warum Daniel 12 auch in die Endzeit hineingelegt werden könnte, ist Folgendes. Es gibt viele, die behaupten, wenn man es in die Endzeit reinlegt, wäre das Futurismus.
Das heißt, es wird keine Zeit mehr sein in
Offenbarung 10.
Genau. Das wäre komisch.
Genau, aber es ist das Folgendes. Erstens, gegen den Vorwurf des Futurismus muss man sagen, das stimmt nicht, dass es Futurismus ist. Futurismus bedeutet, dass ich alles in der Prophetie auf die Zukunft lege. Und das ist aber hier nicht der Fall, sondern ich lege hier alles andere in Daniel 11 und Daniel 12 lege ich auch in die ganze Geschichte aus. Und in der Offenbarung haben wir auch einige Teile, die sieben Plagen oder die 1000 Jahre, tun wir auch in die Zukunft legen. Und das ist kein Futurismus.
Genau, Daniel 12, 1 ist mit Sicherheit Futurismus. Richtig. Also ist mit Sicherheit Zukunft.
Zukunft, so muss genau. sein. Aber Zukunft ja. heißt nicht gleich Futurismus.
Ja, genau.
Ja? Und Futurismus ist mir gleich so ein Schimpfwort, wo man sagt, das muss falsch sein, weil Futurismus ist falsch, also kann das nicht sein. Mhm. Das stimmt nicht, sondern es ist durchaus möglich, Teile der Prophetie in die Endzeit zu legen. Legitim. Das Zweite, wenn man es in die Endzeit legt, ist es ganz deutlich, dann kann es nicht symbolisch gemeint sein. Dann hätten wir nochmal 1290 Jahre und das kann natürlich nicht passieren. Das geht nicht. Mhm. Ja? Also muss es, wenn man es in die Endzeit reinlegt, muss es wörtlich sein. Und in dem Moment würde es auch bedeuten, dass es auch keine prophetische Zeit ist. Denn prophetische Zeit ist immer die symbolische Zeit, eine Zeitkette.
Die wird es auch nicht mehr geben.
Die wird es auch nicht mehr geben. Aber wenn es eine wörtliche Zeit ist, wir haben übrigens einige wörtliche Zeiten. Die 1000 Jahre haben wir auch in der letzten mhm. Zeit. Ja? Das ist auch eine wörtliche Zeit. Die sehen wir auch nicht symbolisch. Ja? Das heißt, oder auch, wenn es dann nochmal von einer Stunde gesprochen ist, in der Aufmachung 18. Ne? Obwohl, das ist eher prophetisch sehen, das ist richtig. Mhm.
Ja. Aber du würdest dann die 1260, die würdest du dann prophetisch sehen, aber die 1290, 1335 nicht.
Genau, also richtig. Okay. Es ist so, dann ist es folgendes. Der Gedanke, ich meine, ist so, ich studiere momentan diese Sache, diese zukünftige Auslegung, aber ich verkündige sie noch nicht. Und ich sage auch nicht, dass es jetzt unbedingt genau das Richtige ist, sondern es gibt für beides gute Argumente und auch Gegenargumente. Man muss immer momentan die Argumente gegeneinander abwägen. Mhm. Aber es ist folgendes, in Vers 8 steht nämlich von den 1260 Jahren, die 1798 zu Ende gehen.
Vers 7. Mhm.
Da steht dann in Vers 8, so. Mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Also mit anderen Worten, der Fokus geht jetzt nicht mal wieder zurück zum Anfang dieser 1260 Jahre, sondern der Fokus geht jetzt eindeutig auf, was wird dann sein, wenn das zu Ende geht? Wenn 1798 geschieht, was kommt dann? Mhm. Also wir sind also gedanklich in der Zeit ab Vers 8, in der Zeit nach 1798 schon. Also muss auch der Anfangspunkt von diesen 1290, dann nachkommen. Ja? Und dann ist folgendes, Gräuel der Verwüstung. Ich denke, in Offenbarung 13 haben wir ein Bild, ein Gräuelbild, das aufgerichtet wird. Das ist das Bild des Tieres. Mhm. Und es richtet die Verwüstung an, in dem Moment, wo es das Mahlzeichen des Tieres allen Menschen aufzwingt, Sonntagsgesetz. Und von daher ist in Offenbarung 13 ist das Gräuel der Verwüstung in der Zukunft das Sonntagsgesetz. Und in Matthäus 24 sagt Jesus, ziemlich deutlich, dass wir auf das Gräuelbild der Verwüstung, dass wir darauf achten sollen. Da heißt es nämlich, Vers 15, wenn ihr nun sehen werdet, Matthäus 24, 15, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, als dann fliehe auf die Berge. Und dieses Gräuelbild der Verwüstung sehen wir hier in drei verschiedenen Erfüllungen. Erstens auf die Zerstörung Jerusalems bezogen. 17 nach Christus. Zweitens auf das Papsttum im Mittelalter bezogen. Das ist auch ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet.
Aber das ist, glaube ich, diese Zeit 508, 538.
Ganz genau. Genau. Und drittens ist es auf die Endzeit bezogen, Sonntagsgesetz. Ja, beziehen wir auf alles drei. Mhm. Und wir haben in Daniel dreimal das Gräuelbild der Verwüstung beschrieben. Einmal haben wir es in Daniel 9, 27, das ist eindeutig bezogen auf die Zerstörung Jerusalems. Dann haben wir es in Daniel 11, Vers 31 beschrieben, das ist eindeutig das Papsttum im Mittelalter. Und dann haben wir es in Daniel 12, Vers 11 und 12 beschrieben. Und dann ist der Schluss nahe, dann muss es auch auf die dritte Erfüllung sich beziehen, nämlich auf die Endzeit, auf das Sonntagsgesetz. Und dann ist folgendes, wenn man das jetzt machen würde, rein theoretisch nochmal zurück zu Daniel 12,
dann würde es bedeuten... Die müssen es nachher total zusammenschneiden.
Genau, richtig. Das würde bedeuten, 1290, das beginnt mit dem Sonntagsgesetz und endet vor der Wiederkunft. Also, wir können nicht die Wiederkunft damit ausrechnen, sonst würden wir das Datum
nicht. Das wollte ich gerade sagen.
Sondern es endet mit dieser Vorauferstehung, um diese Zeit herum. Ja? Mich wohl dem, der das erreicht, ist denn genau diese Befreiung des Volkes Gottes, die vor der Wiederkunft geschieht, mit der Vorauferstehung. Und von daher wäre das jetzt die Zeitspanne zwischen dem Sonntagsgesetz und der Befreiung des Volkes Gottes in der Vorauferstehung. Ja? Und das wäre dann diese Zeitspanne, die jetzt hier beschrieben ist und mit einigen Dingen, die darum sind, die wir jetzt an der Stelle
lassen. Okay. Mutige Auslegung. Ja. Okay. Das ist also sozusagen die Zukunftsauslegung davon.
Genau.
Verstehe ich die auch mal.
Deswegen, ob sie stimmt, weiß ich nicht. Wir müssen sie studieren.
Ja, das, genau.
Und wir müssen offen sein und Argumente hin und her dafür abwägen. Und dann
werden. Aber das war, glaube ich, auch also eine interessante Frage hier. Also vielen Dank dafür nochmal, für die Frage hier aus dem Erzgebirge. Danke, gerade solche Fragen, da sind wir ja dankbar für, wenn wir die ein bisschen diskutieren können. Richtig. Da würde ich jetzt gerne noch mehr mit dir darüber gesprochen. Ja, genau. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Sendung irgendwie, wo wir das nochmal.
Kann man Thema nur über das machen, vielleicht, ne?
Ja, oder so vielleicht, genau.
Sehr spannend, ja.
Auch gerne Aufruf an die Zuschauer, also wenn ihr dazu noch irgendwas habt, irgendwie noch ein paar gute Gedanken dazu, ein paar Fragen dazu oder gute Texte, die uns unterstützen, um das richtig zu verstehen, schickt sie uns gerne. Und auch sonst, wenn ihr Fragen habt, wir haben jetzt auch noch ein paar, die können wir jetzt nicht mehr schaffen, die verlegen wir auf eine andere Sendung. Wir haben ja normalerweise, haben wir das ja so, dass wenn wir Fragesendungen machen, dass wir immer einen Live-Chat mitmachen. Das konnten wir jetzt nicht ermöglichen, weil wir am Donnerstagabend das nicht schaffen. Deswegen sozusagen eine Sendung, die wir haben jetzt einen Tag vorher. Aber wir werden uns schon mal, nächste Woche Donnerstag werden wir uns wieder treffen. Und da schon mal eine herzliche Einladung zu, denn da haben wir ein ganz besonderes Thema. Ja. Es geht um Vollkommenheit, um Perfektionismus. Und da bin ich auch schon gespannt. Wir haben wieder Gäste im Studio. Dazu eine herzliche Einladung. Nächsten Donnerstag wieder um 18 Uhr. Bis dahin, Gottes Segen euch. Vielen Dank, Olaf, dass du bei uns warst.
Danke auch. Noch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.